Du kennst das, ob beim lockeren Morgenlauf oder bei der harten Rennradrunde. Es kommt auf die Details an. Und in Silence liefert genau das. Premium-Performance-Socken, die nicht nur durch Funktion überzeugen, sondern auch durch Style. Ich trage in Silence aktuell bei fast jeder Einheit, egal ob auf der Straße oder im Sattel. Die neue Pure Collection ist da mein absoluter Favorit. Schlicht, clean, hochwertig. Passt einfach zu allem. Und für den Sommer die Ultralight-Socken, super dünn, atmungsaktiv und perfekt für die richtig heißen Tage. Mit dem Code MEINATHLET bekommst du 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment, außer auf bereits reduzierte Artikel. Schau mal vorbei unter insilence.com oder einfach über den Link in den Shownotes. In Silence, made for performance, made for athletes. Ein Wochenende, wie gemacht für Leichtathletik-Fans. Weltklasse-Zehnkampf in Götzis, persönliche Bestzeiten bei der langen Laufnacht in Karlsruhe. Und Henrik Pfeiffer live in der Sendung, denn wir wollten von ihm wissen, was es mit seinem Statement in Richtung DLV auf sich hat. Und zum Schluss geht es um die Frage USA-Sportstipendium. Traum oder Ticket ins Chaos?
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Mein Name ist Lynn Kleine und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Wir sind heute wieder zusammen. Benni, schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich, dass du Zeit gefunden hast für eine gemeinsame Folge, weil ich weiß, du bist eigentlich momentan sehr im Studienstress oder im Stress in deinem Studium. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend, ja, mal gucken, die halbe oder eine Stunde Zeit für eine gemeinsame Folge nimmst.
Ja, egal wie hoch der Stress ist im Studium, trotzdem gehört natürlich immer dazu, Leichtathletik so ein bisschen zu verfolgen. Und die Sommersaison nimmt ja gerade richtig Fahrt auf. Also ich glaube, wenn wir alle Wettkämpfe abdecken wollen würden, dann könnten wir daraus auch locker 10 Folgen machen. Wir haben uns jetzt ganz bewusst dafür entschieden, dass wir 2 Wettkämpfe rausgreifen. Einmal das Hypometing in Götzis und die lange Laufnacht in Karlsruhe und darüber so ein bisschen sprechen. Möchtest du vielleicht loslegen mit dem Mehrkampf?
Ja, gerne. Also, Götzis, du hast es angesprochen, in diesem Jahr ein großes, sehr, sehr großes Jubiläum, 50 Jahre Mehrkampf-Meeting. Und da habe ich auch mal so ein bisschen geschaut, was gibt es denn vielleicht auch so für Kuriositäten in diesem Jahr oder besondere Sachen, die vielleicht auch nochmal so ein bisschen rausstechen. Und zum einen habe ich festgestellt, es gibt einen eigenen Meeting-Song zum Jubiläum. Also, da wurde ein eigenes Lied geschrieben, komponiert für das Hypo-Meeting in Götzis. Ich werde den Link dazu auch in die Shownotes reinpacken, da kann man sich das auch nochmal anhören, fand ich super spannend. Ich weiß nicht, ob du ein Meeting oder einen Wettkampf kennst, der ein eigenes Intro oder einen eigenen Song hat?
Eigentlich nur die internationalen Meisterschaften, oder?
Ja.
Also war mir noch nicht bekannt, finde ich aber super cool.
Und dass Lyndon Victor gesagt hat, dass er lieber seine eigene Hochzeit verpassen würde, als nicht in Götzis am Start zu sein.
Das ist ein Wort.
Das ist mal eine Aussage. Also das zeigt einfach, was Götzis ja für ein traditionsreiches oder auch besonderes Mehrkampf-Meeting ist. Also und da auch nochmal so die Side-Facts jetzt zu den Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern in diesem Jahr. Also 34 Zehnkämpfer waren in diesem Jahr gemeldet, davon 31 mit über 8000 Punkten in der persönlichen Bestleistung, also in der Meldeliste. 11 davon mit PBs von über 8500 Punkten. Also ein extrem starkes Feld bei den Männern. Bei den Frauen auf dem gleichen Niveau. Anna Hall aus den USA mit dabei, Annick Kellen und Serena Riedel aus Deutschland, viele mehr. Also man hat sich im Vorfeld des Wettkampfs einfach schon mal die Meldeliste angeschaut, die Ergebnisse, die vielleicht im Vorfeld da schon erbracht wurden. Und da war eigentlich schon klar, dass das hier wieder ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr hochkarätiges Mehrkampf-Meeting sein wird. Und ich sag mal, bei Outdoor-Wettkämpfen in der Leichtathletik spielt natürlich auch immer so das Wetter mit rein. Wenn die Bedingungen nicht passen, dann wird es schwierig mit den Bestleistungen. Aber die haben auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr gut gepasst und dementsprechend waren die Leistungen dann auch super beeindruckend. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein mit dem Siebenkampf der Frauen und da ist eben schon mal ein Name gefallen, Anna Hall aus den USA. Sie hat, ja, ich würde sagen, doch so ein Stück weit Geschichte geschrieben. 7032 Punkte. Sie ist damit die 5. Frau aller Zeiten, die über die ja magische 7000er Marke gekommen ist. Also im Rahmen ihres Siebenkampfs hat sie einen Weltrekord aufgestellt über die 800 Meter, 2 Minuten 1,23. Also da wäre sie auch bei den Spezialisten sehr, sehr weit vorne.
Und das für eine Siebenkämpferin.
Ja.
Also ich meine, gerade so die Mittelstrecke als allerletzte Disziplin ist ja sowohl bei den Zehnkämpfern als auch bei den Siebenkämpferinnen eher so die Verhasste, die dann irgendwie noch am Ende kommt und einem nochmal so den letzten Rest gibt. Aber dass sie dann da eine 2:01 läuft, finde ich wirklich, also Chapeau.
Ja, absolut. Ich stelle mir dann auch die Frage, sie wusste ja dann auch schon, auf was für einem Punktekurs sie ist und ob man dann einfach nochmal andere Kräfte mobilisieren kann, als wenn das jetzt ein guter Siebenkampf gewesen wäre, aber keiner, in dem man in solche Sphären dann vorstoßen kann. Weil ich sag mal, vor dem 800-Meter-Lauf hatte sie die 7000 Punkte mit Sicherheit im Kopf gehabt und gewusst, wenn ich hier jetzt nochmal richtig abliefere, dann gehöre ich da wirklich da in die absolute Weltspitze. Da gehörte sie ja davor ja auch schon, aber kommt sie mit der Punktzahl kommt sie spätestens in die Geschichtsbücher. Und ob sowas nicht nochmal einen dann nochmal mehr pusht, wenn das Laktat da reinhaut.
Ich glaube, das beflügelt schon. Ich meine, sie hat ja dann 6 Disziplinen gemacht, schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Und wenn sie weiß, jetzt noch einmal wirklich richtig durchbeißen und dann habe ich meine 7000 Punkte Marke geknackt. Ich glaube schon, dass das der nötige Push ist, den es dann braucht.
Ja, absolut. Und dann schauen wir auch nochmal insgesamt auf ihren Siebenkampf. Sie hat persönliche Bestleistung im Hochsprung 1,95 Meter, im Speerwurf 46,16 Meter und auch noch in der Kugel 14,86 Meter. Also für sie war es einfach, es war ein historisches Wochenende und sie hatte im Prinzip jetzt schon wieder die Form von Paris und ja, ist mit Sicherheit auch die Topfavoritin für die Weltmeisterschaften dann im Spätsommer diesen Jahres. Also das war schon wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Siebenkampf, den sie da abgeliefert hat. Dann aber auch aus deutscher Sicht sehr erfreuliche Nachrichten mit dabei aus Deutschland, Serena Riedel und Marie Dehning. Und ich würde vorschlagen, da schauen wir als erstes mal auf das Ergebnis von Serena. Sie kam mit 6.322 Punkten am Ende auf Platz 7 und erzielte in 4 einzelnen Disziplinen Bestleistung. Also ähnlich auch oder sogar noch eine Bestleistung, nee, ähnlich wie Anna Hall, auch mit 4 Bestleistungen. Serena in den Hürden, im Hochsprung mit 1,77 Meter, Weitsprung 6,44 Meter, auch extrem stark für eine Mehrkämpferin und im Speerwurf 46,56 Meter, da auch noch, ja, mal fast einen halben Meter weiter als Anna Hall. Also wirklich beeindruckend, auch eine stabile Leistung hat sie da abgeliefert und mit 22 Jahren ist sie schon Teil der europäischen Elite. Also da nach der Verabschiedung von, jetzt fällt mir von Caro, wie heißt sie mit Nachnamen?
Caro Schäfer?
Genau, danke. Mhm. Nach dem Abschied von Caro Schäfer im letzten Jahr steht da vielleicht schon die nächste große deutsche Siebenkämpferin in den Startlöchern. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das macht Hoffnung. Wir sind ja gerade erst im Juni und die Saison ist irgendwie auch noch sehr lange. Und gerade so im Mehrkampf baut sich das, glaube ich, auch auf. Da braucht es einfach sehr viel Routine, sehr viel Gewissheit und ich bin gespannt auf alles, was da noch kommt in dieser Saison.
Ja, definitiv. Und genauso gespannt bin ich bei Marie Dehning, die hat auch einen super Mehrkampf abgeliefert. Sie erreichte am Ende 5.983 Punkte, also da fehlt auch nicht mehr viel bis zum 6.000er Club. Da bin ich mir auch sicher, das wird nicht mehr lange dauern und dann wird sie auch da über diese Hürde springen. Sie konnte im Rahmen des Siebenkampfs eine persönliche Bestleistung im Kugelstoßen erreichen, 13,84 Meter. Verlor allerdings wichtige Punkte im Hochsprung. Da kam sie nur auf 1,62 und auf der Zielgeraden des 800-Meter-Laufs hat man bei ihr auch gesehen, es wurde hinten raus einfach schwer, aber sie hat gezeigt, da ist sehr, sehr viel Potenzial da und da freue ich mich auch auf die kommenden Wettkämpfe, die da noch in diesem Jahr so anstehen werden. Also der Siebenkampf der Frauen in Götzis war mal wieder ein Highlight, das muss man so sagen. Und gerade auch aus deutscher Sicht Serena Riedel, gleich 4 persönliche Bestleistungen im Rahmen des Siebenkampfs. Sie war wirklich abgeklärt, explosiv da unterwegs. Auch die 2 Minuten 16 über die 800 Meter, das war ein kontrolliertes Rennen. Da waren keine Anzeichen von irgendeiner Überforderung. Sie ist da auf EM-Kurs in diesem Jahr und ich bin mal gespannt. Vielleicht sehen wir sie auch am Ende des Jahres auch noch bei den Weltmeisterschaften. War auf jeden Fall insgesamt ein super spannender Wettkampf aus Sicht der Frauen. Dann würde ich aber vorschlagen, schauen wir mal auf die Top-Leistung und die Disziplin-Highlights der Männer bei diesem Mehrkampf in Götzis. Da hat mit 8.909 Punkten der Norweger Sander Skotheim den Sieg geholt. Natürlich eine neue persönliche Bestleistung. Platz 7 in der All-Time-Liste der Mehrkämpfer. Also das Ganze war großes Kino, muss man sagen. Also einer der besten 10 Kämpfe aller Zeiten, die da geboten wurden. Ich steige mal ein mit den Einzeldisziplinen von ihm. Weitsprung, 8,06 Meter Bestleistung. Stabhochsprung, 5,10 Meter, absolute Weltklasse. Er hat einfach konstant in allen Disziplinen gezeigt, da gab es keinen Ausreißer, egal wo er an den Start gegangen ist, das hat gepasst. Und deswegen muss man sagen, hat er hier auch verdient, gerade auch mit so einer Punktzahl, den Titel oder den Sieg, den Gesamtsieg geholt und ist damit natürlich auch der Favorit für die diesjährigen Weltmeisterschaften. Also Anna Hall und Sander Skotheim muss man jetzt einfach mit auf der Liste haben, wenn es darum geht, wer holt vielleicht im September den Weltmeistertitel. Dann Simon Ehammer. sagt jedem was, der vielleicht auch so ein kleines Faible hat für den Weitsprung, denn Simon hat auch bei diesem Zehnkampf mal wieder richtig einen rausgehauen. Das war so ein bisschen mein Gänsehautmoment aus Götzes. 8,34 Meter ist er gesprungen und ich wollte eigentlich nochmal kurz in die Ergebnislisten von den vergangenen Olympischen Spielen bei den Spezialisten im Weitsprung reinschauen, weil ich habe mir die Frage gestellt, ob er damit nicht auch ins Finale gekommen wäre, also höchstwahrscheinlich, und welche Platzierung er im Finale mit 8,34 Meter in Paris in der Einzelwertung geholt hätte. Also es war ein unglaublicher Sprung. Man kann sich es auch nochmal auf seinem Instagram-Kanal anschauen. Und am Ende der beiden Tage holte er 8.575 Punkte, Schweizer Rekord, und mit Niklas Kaul punktgleich auf dem Podium. Zu Niklas kommen wir später noch. Und was an diesen beiden Tagen bei Simon auch noch besonders beeindruckend waren, das waren die Hürden, über die 110 Meter Hürden. 13,57 Sekunden, extrem starker Start, und er hat trotz einem diesmal recht schwierigen Speerwurf da auch nochmal über die 1500 Meter extrem viel rausgeholt. Also Simon Ehammer ist auch immer, also eigentlich bei den meisten Mehrkämpfen, wenn ich mir die anschaue, auch immer mit ein Highlight, auch ja, insbesondere wegen den Weitsprungleistungen, die er da immer abliefert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, das ist so diese Spezialisten in den einzelnen Disziplinen, so wie Niklas im Speerwurf, das ist immer nochmal was ganz Besonderes.
Es macht auf jeden Fall Spaß, dazu zu gucken. Ich meine sogar, dass ich mal mit ihm gemeinsam bei einer Junioren-Europameisterschaft am Start war. Und ich finde ihn einfach einen super sympathischen Typ. Auch den Eindruck, den er in den sozialen Medien macht, das ist schon super, super cool. Und natürlich, wenn man bei den Spezialisten mitmischen kann, dann macht es Spaß, diese Disziplin irgendwie auch im Rahmen eines Mehrkampfs zu verfolgen.
Dann schauen wir mal auf den ersten Starter aus deutscher Sicht, Niklas Kaul. Ich habe ihn ja eben schon mal angesprochen. Punktgleich mit Simon Ehammer, 8.575 Punkte. Es war die zweitbeste Leistung in der Karriere von Niklas. Also auch für ihn ein herausragender Zehnkampf. Er hat den Wettkampf mit einer persönlichen Bestleistung über die 100 Meter begonnen. 11,12 Sekunden. Er war stark unterwegs im Kugelstoßen. Und wir waren jetzt gerade auch schon bei den Spezialisten in den jeweiligen Disziplinen. Jeder weiß, wenn Niklas den Speer raushaut, dann steht da auch mindestens oder häufiger mal die 70 Meter vor dem Komma. Und so war es jetzt auch in Götzes, 72 Meter und 13. Da hat die gesamte Konkurrenz auch nochmal große Augen gemacht. Also sehr, sehr beeindruckend, und genauso beeindruckend der Schlussspurt über die 1500 Meter. Niklas kam nach 4 Minuten 16,40 ins Ziel. Es war ja ein klassischer Schlussspurt von Niklas Kaul. Das haben wir auch schon des Öfteren von ihm gesehen. Und ich muss sagen, so nach Jahren des Aufbaus ist er wieder ganz vorne angekommen. Also hatte ja das ein oder andere Jahr, wo er ein bisschen zu kämpfen hatte. Aber jetzt, wenn man diesen Zehnkampf gesehen hat, er ist sowohl mental als auch körperlich wieder topfit und ganz weit oben angekommen. Und auch einer der Medaillenkandidaten für die diesjährigen Weltmeisterschaften.
Und ich finde es vor allem schön zu sehen, dass er quasi in seinen Spezialdisziplinen wieder richtig fit ist und vorne mit dabei ist, aber eben auch ganz besonders über die 100 Meter, weil das ja doch eher so das in Anführungszeichen Manko, ich weiß nicht, das sollte man eigentlich nicht sagen bei so einem Weltklasse-Athleten, aber doch irgendwie die Baustelle ist, woran er schon jahrelang jetzt arbeitet, da so ein bisschen grundschneller zu werden, und dass das jetzt quasi gefruchtet hat, fand ich sehr, sehr schön zu sehen, weil das, ja, gerade diese Grundschnelligkeit ist ja auch wichtig für sehr, sehr viele andere Disziplinen des Zehnkampfs, also da dürfen wir auch hoffen wieder auf eine WM in Tokio.
Und es ist ja auch so, wenn man lange aktiv ist, dann nochmal gerade auch im Kurzsprint persönliche Bestleistungen aufzustellen, das ist immer nochmal was Besonderes, auch für Mehrkämpfer. Und ich glaube, da geht man auch dann mit einem ganz anderen Gefühl in so einen Zehnkampftag rein, als wenn man jetzt mit einer 11,50 oder 11,60 da an den Start gegangen ist.
Ja, das gibt Rückenwind auf jeden Fall. Definitiv. Für alles, was da noch kommt.
Dann aus deutscher Sicht fehlt natürlich auch noch ein weiterer Name, und zwar Leo Neugebauer. Leo erreichte am Ende der beiden Tage 8.555 Punkte, ein solides Level, er aber noch nicht ganz auf dem Kurs von 2023, 2024, aber da muss man einfach sagen, die Saison ist einfach noch sehr, sehr lang, und da bin ich mir auch sicher, dass er sich über den Sommer da noch extrem weiterentwickeln wird, aber er sehr, sehr stark über die 100 Meter in den Wettkampf reingegangen, 10,66 Sekunden, also auch schon eine sehr, sehr starke Zeit für ihn. Dann 7,91 Meter im Weitsprung, auch fast an den 8 Metern gekratzt, und 15,93 Meter im Kugelstoßen. Dann Stabhochsprung, 5,10 Meter, auch eine absolute Weltklasseleistung. Da hat er wirklich abgeliefert, genauso wie im Diskuswurf, 51,27 Meter. Das war wirklich top. Bei Leo ist es manchmal so, der Speerwurf und die Hürden, da hat er manchmal so ein bisschen mit zu kämpfen. So war es zumindest an diesem Wochenende. Aber das ist auch etwas, das, glaube ich, kommt über die Saison, über die Freiluftsaison einfach auch noch ein Stück weit Routine rein und abgerechnet wird bei den Weltmeisterschaften. Dann, um Götzes abzuschließen, ich habe hier nochmal zwei O-Töne von Leo Neugebauer und Niklas Kaul. Leo abschließend nach dem Wettkampf sagte er, die Atmosphäre in Götzes wie immer mega. Er wollte einfach nur Spaß haben und verletzungsfrei bleiben. Also es zeigt auch nochmal, dieser Wettkampf war einfach ein weiterer Schritt in Richtung Weltmeisterschaften. Und Niklas Kaul bestätigt da auch nochmal so ein bisschen meine Einschätzung. Er hat gesagt, ich habe mich endlich wieder wie ein Zehnkämpfer gefühlt. Also das ist ein sehr, sehr schönes Zitat von ihm und es freut mich auch wirklich sehr. Was mir auch noch aufgefallen ist bei diesem Wettkampf, es gab im Stadion Standing Ovations bei fast jeder Top-Leistung. Besonders auch bei Anna Hall, Eheimer und Scottheim. Also es zeigt einfach, wie dankbar und auch wie versiert dieses Publikum da in Götzes ist und warum Götzes einfach so das Mehrkampf-Mekka der internationalen Leichtathletik ist. Hat mal wieder Maßstäbe gesetzt, das muss man so sagen. Der Zehnkampf war auf einem historischen Niveau, gleich 5 Athleten über 8500 Punkte. Im Siebenkampf mit dem neuen Glanzpunkt von Anna Hall, aber auch die starken Ergebnisse des deutschen Nachwuchsduos, die waren aus meiner Sicht beeindruckend. Und ja, da kann man nur sagen, aus Mehrkampfsicht kann man sich auf die WM in Tokio freuen.
Und ich glaube, Götzes ist für die Mehrkämpfer, was Karlsruhe für die Läufer ist. Deshalb schauen wir da direkt mal als nächstes drauf. Ja, die lange Laufnacht ist ja so ein bisschen eins der legendären Laufmeetings auf deutschem Boden. In der Laufszene hat sich das so wirklich einen Namen gemacht in den letzten Jahren. Ähnlich wie auch diese sogenannte Pfungstadt Magic, nur halt so ein bisschen größer, länger, pompöser. Also es wurden insgesamt 60 Startschüsse abgefeuert innerhalb von 10 Stunden Programm. Es gab noch einen Teilnehmerrekord zu feiern und natürlich auch wie immer einen Livestream, der kommentiert worden ist von Chris Kessler. Hat sich auch richtig gut geschlagen. Ich habe an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen mitgelitten, weil auch er hat dann zu spüren bekommen, wie es ist, wenn man mal keine Ergebnislisten hat und keine Uhr mitläuft. Und ja, in der Situation war ich ja in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal. Das konnte ich sehr gut nachempfinden. Aber wenn man dann mal so den richtigen Link zum Stream gefunden hat, dann konnte man das Meeting echt richtig schön verfolgen. Vor allem auch, weil Chris immer mal wieder Gäste hatte aus dem Kreis der Aktiven, die dann zu Wort gekommen sind und die so ein bisschen Einblicke geben konnten, quasi hinter die Kulissen und auch aus deren Perspektive, wie das Meeting so abgelaufen ist. Und Karlsruhe gilt schon seit langem so als Garant für schnelle Zeiten und auch die ein oder andere internationale oder DM-Norm fällt da ja gelegentlich. Nicht zuletzt, weil auch immer sehr, sehr viele Tempomacher eingesetzt sind in jedem Lauf. Und dieses Jahr war es aber so ein bisschen schwieriger, vor allem von den Bedingungen her. Nachmittags sind da sehr viele Wolken aufgezogen. Die haben erstmal verhindert, dass es dann doch zu heiß wird auf der Bahn. Aber abends gab es richtig Regenschauer. Und ich bin sehr froh, die Athletinnen und Athleten haben sich davon echt nicht beeindrucken lassen und richtig abgeliefert. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mit der kürzesten Mittelstrecke ein und gehen dann so gestaffelt nach oben, 800 Meter. Habe ich als erstes aufgeschrieben, Alexander Stepanow, der deutsche Hallenmeister aus dem vergangenen Jahr, beim Saisoneinstieg für ihn direkt zur U23-EM-Norm mit neuer persönlicher Bestleistung, 1,46,25, Platz 4 insgesamt im Männerfeld. Und darüber hinaus noch direkt zwei Nachwuchsathleten, die da richtig auf sich aufmerksam gemacht haben. Zum einen der amtierende deutsche U18-Meister Piet Hoyer vom Königsteiner LV war mit 1500 Meter PB in die Saison eingestiegen und in Karlsruhe dann direkt beim allerersten 800er der Saison zur U20-EM-Norm in Tampere. Also 1,48 ist er gelaufen, eine hohe 1,48. Und darüber hinaus dann noch Nico Hörnke aus Leverkusen, auch er zur U20-EM-Norm. Und um das Ganze einmal komplett zu machen, beste deutsche Läuferin war auf Platz 7 Lucia Sturm. Vor wenigen Tagen ist sie noch deutsche Hochschulmeisterin geworden und dann in Karlsruhe nochmal gesteigert auf eine 2,05. Das waren die 800 Meter, das konnte sich schon mal richtig sehen lassen. Dann kommen wir jetzt zu den 1500 Metern. Hast du was gehört von den 1500 Metern, Benni? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, und zwar von Marvin Heinrich und mit einer Zeit, die mich sehr gefreut hat.
Absolut. Die 1500 sind ja für ihn eher so eine Überdistanz und das muss man auf jeden Fall mal in Relation setzen. Seine persönliche Bestleistung stand bisher bei 3 Minuten 40. So, das konnte ich irgendwie auch gar nicht glauben. Ich habe es direkt mal auf mehreren Plattformen nachgeguckt. Mittlerweile ist natürlich alles geupdatet, denn zum Saisoneinstieg ist er eine 3:35,62 gelaufen. Also nur knapp über der DLV-Bestätigungsnorm für die Weltmeisterschaften in Tokio geblieben und das kann man wirklich nicht hoch genug einschätzen, denn er hat das alleine von vorn weg gelöst, aus dem B-Lauf hinaus die 1500 Meter gewonnen. Also der A-Lauf war komplett langsamer, als er im Alleingang gelaufen ist und ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung und wenn man das von alleine vorn weglaufen kann, dann kann man vielleicht noch so ein kleines bisschen schneller laufen in einem perfekt gepaceden Rennen. Also da freue ich mich auch auf alles, was da noch kommt.
Vermutlich in Pfungstadt, könnte ich mir vorstellen.
Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, hatte ich ja am Anfang gesagt. Pfungstadt Magic oder die lange Laufnacht in Karlsruhe, eins von beiden. Einen sehr prominenten Namen haben wir auch noch über die 15 Meter gesehen, Freddy Ruppert von den LAV Stadtwerke Tübingen. Nach 2019 in Anführungszeichen erst seine zweite lange Lauflacht, ist erst die 15 Meter selbst gelaufen und hat dann keine Stunde später die 5000 Meter gepaced, sich da also nochmal in den Dienst der Athleten gestellt. Und es war seine allererste 1500 nach 6 Jahren, also es ist schon verdammt lange her, aber er wollte einfach nochmal einen schnelleren Reiz setzen, hat er danach im Interview verraten. Und letztendlich war es ein zweiter Platz in seinem Lauf. Seine Zeit 3:38:12 hat sich also um 7 Sekunden verbessert im Vergleich zu seiner bisherigen persönlichen Bestleistung. Die stand bei einer 3:45 aus 2018. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal eine Unterdistanz zu rennen. Und ich finde, wenn wir schon bei Freddy Ruppert gerade sind, dann müssen wir auch kurz über seinen deutschen Rekordlauf sprechen. Diamond League Meeting Nummer 4 in Rabat. Die 3000 Meter Hindernis waren so das krönende Highlight des Tages. Und uns hat es, glaube ich, wirklich die Sprache verschlagen, zumindest als ich dann die Ergebnisse mal aufgemacht habe. Er lief da wirklich auf Platz 2 hinter Olympiasieger El Bakkali und ist dem tatsächlich hinten raus, als es so in Richtung Ziel ging, nochmal richtig nahe gekommen, ohne dass er das selbst bemerkt hätte. Und hat dann eben mit deutschem Rekord eingenickt, 8:01:49, seine eigene persönliche Bestleistung um 14 Sekunden gesteigert, was auf 3000 Hindernis natürlich eine komplette Welt ist. Also er ist in völlig neuen Sphären da auf einmal unterwegs und unterstreicht das auch nochmal damit, dass der deutsche Rekord ja quasi seit 1999 Bestand hatte und von keinem geringeren als Damian Kalabis gehalten worden ist. Auch den hat er um 8 Sekunden unterboten. Also das ist wirklich ein Wahnsinnslauf gewesen. Hat danach im Interview in Karlsruhe auch nochmal betont, dass die Diamond League natürlich so eine absolute Premium-Veranstaltung für ihn war. Es war erst in Anführungszeichen seine zweite Diamond League und ich glaube bestimmt nicht die letzte. Das werden wir auf jeden Fall nochmal im Blick behalten. Ich bin da ja relativ nah an der Quelle in diesem Jahr. Und danach hat er im Interview auch nochmal so ein bisschen Einblicke gegeben hinter die Kulissen, ist natürlich in Rabat direkt in den Genuss gekommen, vom Flughafen direkt abgeholt zu werden, geschuttelt bis zum Hotel, hatte dann dort ein Einzelzimmer, richtig Glück gehabt und das hat er tatsächlich auch gar nicht verlassen, wollte sich da komplett auf seinen Lauf konzentrieren und so schnell kann es dann auf einmal gehen, 9:01, ja, hat sich wohl richtig gut gefühlt, die Bedingungen waren natürlich in Rabat auch absolut perfekt und das Training unter Isabel Baumann schlägt da an, also er ist absolut über sich hinausgewachsen und gehört jetzt definitiv zur europäischen Spitze mit dazu.
Da fällt mir auch nochmal ein Reel von Florian Weber ein. Er wurde gefilmt, während er den Lauf von Freddy kommentiert hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Lehnen an dem Stuhl noch dran sind, an dem er saß. Aber er hat das Ganze auch extrem gefeiert. Und ja, also ich habe es tatsächlich erst am nächsten, beziehungsweise an dem Abend ein paar Minuten später gesehen und konnte es erst auch nicht glauben, wie krass er da auch wirklich seine Bestzeit verbessert hat. Also es hat mich mega gefreut. Und Lynn, ich glaube, du kannst dich auch noch daran erinnern, in 2020, haben wir auch schon mal das ein oder andere Golden League Meeting gemeinsam kommentiert. Und damals war Freddy auch schon einmal extrem schnell unterwegs.
Ich habe genau an die gleiche Situation gedacht, als er da in der Continental Tour, glaube ich, gelaufen ist von World Athletics und wir dieses Meeting kommentiert haben, damals noch so komplett unentgeltlich, einfach um so ein bisschen Erfahrung am Mikrofon zu sammeln. Und da hat er sich tatsächlich im Anschluss nochmal persönlich bei uns bedankt für diese Live-Berichterstattung, weil es ist einfach nicht selbstverständlich. Und er hat sich sehr darüber gefreut, dass es die Möglichkeit gab, dieses Meeting quasi live zu verfolgen. Und ja, für uns schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Das finde ich sehr, sehr schön. Dann schauen wir von den Männern auch noch mal kurz zum Nachwuchs über 1500 Meter. Zum einen Robin Müller, LC Top Team Thüringen, der deutsche 10.000 Meter Meister aus Hamburg, habe ich da live kommentieren dürfen und ist damals in Hamburg sogar U23 EM-Norm gelaufen, kann sich also auch sicher sein, dass er über diese Distanz vorrangig nominiert wird. In Karlsruhe dann die 1500 Meter, also eine wahnsinnige Range und die direkt in 3:41:94. Das ist knapp über der U23 EM-Norm, aber definitiv noch im Rahmen des Möglichen, wenn man jetzt mal bedenkt, dass die Saison noch ein bisschen länger geht. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass man sowohl über 1500 Meter als auch über 10.000 Meter so nah oder sogar unter der Norm bleiben kann. Das finde ich auf jeden Fall einmal wert, das zu erwähnen. Und auch in der weiblichen Jugend U20 gab es richtig Grund zur Freude. Da fiel nämlich die Norm für die U20-Europameisterschaften gleich dreimal. Einmal Shirin Kerber vom LC Rehlingen in einer 4:16, Lera Miller für den VfL Löningen in einer 4:17 und Emma Lindner von der LG Bamberg in einer 4:19. Also das könnten durchaus die drei Protagonistinnen sein, die dann letztendlich bei den U20-Europameisterschaften im Nationaltrikot antreten dürfen. Aber noch ist ja nichts entschieden. Die U20-DM wird dann da alles richten. Dann schauen wir zur nächsthöheren Distanz. 3000 Meter Hindernis habe ich aufgeschrieben. Unter anderem mit Felten Schneider, dem deutschen Vizemeister über die Hindernisse. Ist ja in Tokio mit einer 8:22 eingestiegen, war damit schon richtig zufrieden. Und in Karlsruhe hat er nochmal eine 8:24:57 draufgepackt. Dritter Platz für ihn. Und ja, es hätte fast noch zum zweiten Platz gereicht. Aber auf der Zielgeraden fehlten dann so ein bisschen die entscheidenden Körner. Er hatte eigentlich mit dem Sieg geliebäugelt, war entsprechend so ein bisschen frustriert danach im Interview, aber auch er hat natürlich diese einzigartige Atmosphäre in Karlsruhe nochmal gelobt und das kann ich persönlich auch wirklich nur unterschreiben. Ich bin mehrmals in Karlsruhe auch am Start gewesen und gerade wenn dann da abends das Flutlicht angemacht wird und die Zuschauenden auf die Bahn geholt werden und dann quasi so nah dran sind wie überhaupt möglich, das ist schon einzigartig, das ist richtige Gänsehautatmosphäre. Dann machen wir das Ganze noch komplett. 3000 Meter Hindernis. Auch Kurt Lauer vom VfL Sindelfingen war mit dabei, ist in Brüssel noch ganz knapp über der Norm geblieben für die U23 Europameisterschaften. In Karlsruhe hat es dann aber geklappt. 8:44:05 für ihn. Und auch in der U20 gab es den einen oder anderen Erfolg zu feiern. Zum einen Tristan Kaufhold vom SSC Hanna-Rodenbach mit U20 EM-Norm, genauso wie Levi Saveur und Karl Geburek. Alle drei übrigens im allerersten 3000 Meter Hindernisrennen der Saison. Und ich glaube, wir haben es gerade schon angesprochen, beim Mehrkampf, da braucht es einfach so ein bisschen Routine, dass man reinkommt und deshalb macht auch das irgendwie Lust auf mehr, auf alles, was da noch kommen kann. Und ich bin mir sicher, die werden sich so im Verlauf der Saison noch mal ein bisschen steigern können.
Ja, definitiv.
Dann schauen wir von den Männern einmal zu den Frauen und auch da müssen wir natürlich einen großen Namen auf jeden Fall erwähnen. Olivia Gürth ist die ersten 2000 Meter quasi gezogen worden von der Schweizerin Chiara Scherrer und hat danach dann, ja, als deutsche Hindernismeisterin natürlich die Führung übernommen, lief auch zu einem neuen Meeting-Rekord, 9:33:06, war damit so ein Hauch schneller als bei der Diamond League in Doha, die ich auch kommentieren dürfte. Deshalb war ich da ganz nah dran am Geschehen. Und trotzdem habe ich mir aufgeschrieben, mag der ein oder andere jetzt sagen, so, das sind nicht die Zeiten, mit denen sie sich aus der letzten Saison verabschiedet hat. Sie war ja in Rom nochmal eine 9:15:17 gelaufen, nationaler U23-Rekord und natürlich neue persönliche Bestleistung. Und ich habe das Gefühl, an dieser Zeit wird sie jetzt die ganze Zeit so gemessen. Aber genau daran liegt auch irgendwie mein Punkt. Letztes Jahr mit dieser Hammer-Saison, Olympiateilnahme, 11. Platz bei den Europameisterschaften, auch da hatte sie 5 Rennen, die langsamer waren als eine 39 und ist nicht viel langsamer in die Saison eingestiegen. Das habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben und angeguckt und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde Olivia längst nicht abschreiben. Ich glaube, Wolfgang Heinig hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen für und die Saison ist noch sehr lang und ja, nach allem, was man so in anderen Podcasts über Olivia gehört hat, dachte ich, das muss einmal gesagt werden, die würde ich längst nicht abschreiben.
Absolut nicht. Also wir hatten es eben auch schon beim Mehrkampf erwähnt, bei der Weltmeisterschaft oder bei Europameisterschaften wird abgerechnet und wir sind noch sehr, sehr früh in der Saison und man muss seine Season-Best oder persönliche Bestleistung am Saisonhöhepunkt abrufen und nicht 2 Monate vorher.
Und das hat sie in der letzten Saison zuverlässig geschafft, deshalb glaube ich, dass es auch in diesem Jahr wieder drin sein wird. Dann schauen wir von den Frauen nochmal auf den Nachwuchs und die Juniorinnen. Zum einen wäre da Jule Lindner, U20-Athletin der LG Bamberg zu nennen. Sie ist letztes Jahr deutsche Vizemeisterin geworden und ja, jetzt in Karlsruhe auf Platz 8 gelaufen, im Frauenfeld übrigens bei den Aktiven. Und ja, mit ihrer Zeit von 9:55 deutlich unter der U20-EM-Norm geblieben, die also auch schon mal abgehakt so früh in der Saison. Und dahinter konnte sich dann Caroline Hinrichs freuen, Athletin des VfL Löningen. Die konnte die Norm für die U23-EM abhaken, 10:06 ihre Zeit. Also auch das macht Lust auf den ein oder anderen internationalen Höhepunkt. Und dann kommen wir auch schon zur längsten Strecke. 5000 Meter wurden auch noch angeboten in Karlsruhe. Zum einen haben wir da die deutsche 10.000 Meter Meisterin aus Hamburg gesehen, Elena Burkhardt, startet für die LG Farbtex Nordschwarzwald und ist auf einen sehr, sehr starken zweiten Platz gelaufen, 15:17 ihre Zeit. Dahinter wieder eins der absoluten Nachwuchstalente, denen ja absolut die Zukunft gehört. Vanessa Mikitenko hatte kürzlich noch die 9-Minuten-Schallmauer über 3000 Meter gebrochen. Aber auch über die 5000 Meter hat sie eine absolut beeindruckende Leistung gezeigt. 15:28, das bescherte ihr nicht nur Platz 4, sondern auch die U23-EM-Norm. Die steht übrigens bei 16:10. Und ich finde, zwischen 15:28 und 16:10, das ist ein Weltenunterschied. Also das war mehr als deutlich, da gibt es gar keine Zweifel, wo sie hingehört in dieser Saison. Und knapp dahinter übrigens noch die 1500-Meter-Meisterin Vera Coutelier von Cologne Athletics, Platz 5 für sie. Aber neben Vanessa blieben noch 3 weitere Juniorinnen unter der U23-EM-Norm. Caroline Schäfer sei da zu nennen, genauso wie Pia Schlattmann und Jette Beermann. Das heißt, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mehr Normerfüllerinnen als Startplätze überhaupt zur Verfügung stehen bei den U23-Europameisterschaften. Und ich glaube, da dürfen wir uns echt auf einen richtigen Showdown freuen bei den deutschen U23-Meisterschaften in Ulm, wenn dann feststeht, wer tatsächlich nominiert werden wird. Die machen es uns auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und auch richtig spannend. In der U20 konnte übrigens Franziska Drexler von der LG Teles Finanz Regensburg dann nach ihrem deutschen Vizemeistertitel aus Hamburg auch noch die Norm für die U20-EM abhaken. Und um das Ganze einmal komplett zu machen, werfen wir auch nochmal einen Blick kurz auf die Männer und die männliche Jugend. Sowohl der deutsche U20-Hallenmeister David Scheller als auch der Bronzemedaillengewinner der Langstrecken-DM Elias Koller. Beide konnten die Norm für die U20-EM unterbieten, 14.6 bzw. 14.20. Also auch die haben sich da auf jeden Fall in eine ganz komfortable Ausgangssituation gebracht, was einen Start bei den internationalen Meisterschaften angeht. Soweit aus Karlsruhe. Ich finde, das hat sich mehr als gelohnt, da einmal einen Rückblick drauf zu werfen. Ja, ist absolut. Ja doch die ein oder andere internationale Norm gefallen.
Du hast es am Anfang angesprochen, Karlsruhe ist immer ein schnelles Pflaster. Das ist immer gut für persönliche Bestleistung, auch für die Normerfüllung. Woran liegt das? Also ist das die Stimmung? Ist das, weiß ich nicht, das Flair, was da ist? Oder kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mitnehmen?
Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Zum einen natürlich der Zeitpunkt, weil die meisten haben jetzt schon so ein, zwei Rennen gemacht, haben also so ihre Routinen wieder gefunden, sind jetzt vielleicht ein bisschen auf dem Weg zu neuer Wettkampfhärte und können dann da einfach abliefern in Karlsruhe. Aber natürlich auch die ganzen Rahmenbedingungen. Also das hatte ich ja gerade schon angesprochen, diese Flutlichtatmosphäre ist die perfekte Uhrzeit. Es ist noch nicht zu heiß, normalerweise zumindest. Jetzt gerade haben wir irgendwie doch einen krassen Sommer erlebt, hier schon Anfang Juni. Und vor allem, wenn die Teilnehmenden dann wirklich so gegen Ende auf die Bahn geholt werden und dann wirklich auf der Tatanbahn stehen, quasi sehr nah dran sind an dem Geschehen. Ich finde, es gibt auch nochmal so einen Push quasi, wenn man das spürt, dass da das ganze Publikum hinter einem steht.
War ja auch, du hast Marvin Heinrich angesprochen, der seine Bestleistung da um 4 Sekunden nach unten drückt. Es zeigt sich da wirklich immer wieder, dass es ein schnelles Pflaster ist. Bist du selbst mal in Karlsruhe an den Start gegangen?
Ich bin das ein oder andere Mal selbst auch in Karlsruhe an den Start gegangen. War für mich eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster, bis auf eine Erinnerung. Ich bin einmal, ich glaube, 1/14 an einer Norm für U20-Europameisterschaften gescheitert. Und 1/14, das klingt jetzt vielleicht für 200 Meter okay, aber es waren halt 5000 Meter. Und da, das habe ich damals ausgerechnet, das waren so ein paar Zentimeter, ich glaube 4, 5, 6 Zentimeter, die mir da fehlten auf die Distanz. Also das war einmal super ärgerlich, aber hat mir natürlich auch gezeigt, dass ich es eigentlich drauf habe, nur an dem Tag haben dann so ein paar Zentimeterchen gefehlt.
Wo wir gerade bei dem Thema Norm sind, Normerfüllung und dann aber auch Nominierung für internationale Wettkämpfe. Lynn, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, in den letzten Tagen war ja sehr viel, nicht nur in Social Media, sondern auch mittlerweile in der normalen Presse, das Statement von Hendrik Pfeiffer, dem Marathonläufer, zu lesen. Und da ging es nämlich um Erfüllung von der WM-Norm im Marathon, aber dann seine Nicht-Nominierung. Und laut seinem Statement geht es darum, dass ihm der Bundestrainer im Vorfeld zumindest seine Unterstützung zugesichert hat, das Ganze sich dann aber jetzt im Laufe des Nominierungsprozesses irgendwie anders dargestellt hat. Und ich habe im Vorfeld der Sendung mit Hendrik nochmal geschrieben und ihn gefragt, ob er heute Abend nochmal Zeit hätte, vielleicht das Ganze aus seiner Sicht zu schildern. Und deswegen würde ich vorschlagen, schalten wir ihn jetzt einfach mal kurz dazu. Herzlich willkommen, Hendrik.
Hi zusammen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ist gerade eine turbulente Phase auch für mich, ne? Das ist natürlich eine Sache, die einen als Athleten auch nicht ganz kalt lässt. Aber klar, irgendwann muss man dann eben auch mal Position beziehen, wenn eben Sachen einfach grob schief laufen. Und deswegen habe ich das eben mit diesem Statement, was du gerade angesprochen hast, getan. Und dementsprechend gibt es natürlich jetzt auch eine ganze Menge Reaktionen darauf. Aber das ist ja im Grunde auch der Sinn der Sache, weil wir was anschieben wollen und was verändern wollen. Ja, im Grunde ist das, was ihr mitbekommen habt bei Instagram, die letzte Stufe von einer Sache, die ja schon seit ein paar Tagen länger im Thema war. Also im Grunde war der Weg für mich, an die Öffentlichkeit zu gehen, ja kein Selbstzweck. Ich hätte es auch Besseres zu tun gehabt, als mich mit dem Verband in der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Das ist für alle Seiten ja nichts Schönes und das ist für alle Seiten anstrengend. Aber für mich war es eben die letzte Möglichkeit, einfach Gehör zu finden, weil ich intern innerhalb des Verbandes eben alle Wege ausgeschöpft habe. Es ging ja darum, dass die Nominierung der Weltmeisterschaft das Thema war, dass eben der Marathon relativ früh schon nominiert wird, weil wir im Straßenlauf dann in der Regel schon im Mai, also Anfang Mai schon die Saison beendet hatten und dementsprechend dann die Nominierung eben auch festgezurrt wird. Und dementsprechend war uns dann eben klar, dass das jetzt so Ende Mai, Anfang Juni soweit sein wird. Und im Grunde war die Situation ja so, dass 3 Leute die direkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft schon erfüllt haben. Und dann gab es eben noch einen 4. mit Sebastian Händel, der sich ebenso wie ich international bei World Athletics über das Ranking qualifiziert hat. Und dann gab es eben die Situation, dass der Deutsche Leichtathletikverband im Dezember 2024 eine rückwirkende Bestätigungsnorm gefordert hat für die Leute, die sich über das Ranking qualifizieren. Und dann, das war alles ja noch nicht besonders brisant, weil im Grunde ich ja eben dann in der Hierarchie auf Platz 5 gewesen wäre, Sebastian auf 4. Aber die Situation hat sich dann eben komplett geändert, dadurch, dass eben 2 Leute sich gegen einen Start entschieden haben. Das war eben im ersten Schritt Samuel Fitfi, der sich für einen Sydney-Marathon entschieden hat im Herbst. Und dann eben auch Sebastian, der eben auch sich nicht für den WM-Start entschieden hat. Und dann ist die Situation eben so gewesen, dass ein Platz wieder frei ist. Und das ist eben der Platz, den ich dann durchaus in Anspruch nehmen möchte. und wo ich jetzt auch eine ganze Menge Argumente für habe, warum das sinnvoll ist. Ne? Weil im Grunde ist jetzt die Situation, der DLV schickt lieber keinen als mich und lässt lieber einen Platz unbesetzt. Und das ist aus ziemlich vielen Gründen, hört euch das Statement derselben nochmal an, ist relativ ausführlich, aber ich habe da, glaube ich, gute Argumente angeführt. Das macht ja keinen Sinn, so, ne? Lieber keinen zu schicken, als mich zu schicken. So, und dementsprechend habe ich dann eben intern versucht, das zu klären. Ich habe mich erst sogar gefreut, als ich dann dachte, okay, jetzt wird mein WM-Traum tatsächlich wahr. Erste WM in meinem Leben habe ich noch nicht gehabt. Ne? Ich hatte zwar Olympia gehabt, ich hatte auch eine Europameisterschaft mehrfach schon gehabt, aber eine WM statt eben noch nicht. Und ja, das war natürlich dann extrem bitter, dass dann wenige Stunden später mir schon signalisiert wurde, auf höherer Ebene vom DLV, dass da Widerstand sich formiert hat gegen meinen Start, nachdem der Bundestrainer eben gesagt hat, ja, ich stehe da voll hinter, ne, dass du startest. Er hat mir nicht zugesagt, ne, das kann er ja gar nicht, weil am Ende der Vorstand das letzte Wort hat bei der Nominierung. Aber ich hatte natürlich die volle Rückendeckung zu dem Zeitpunkt des Bundestrainers. Das hat sich dann aber relativ schnell auch wieder ins Gegenteil gekehrt. Und zwar, als der Bundestrainer eben mit Jörg Bückner, dem Sportvorstand, dann ein direktes Gespräch hatte. Und dann hieß es, nee, da war nie eine Unterstützung. Und das war natürlich dann auch für mich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Und ja, dann habe ich weiterhin versucht, ne, das zu klären, intern mit den Leuten. Aber es gab leider kein Gespräch mit Jörg Bückner bis heute. Und das ist natürlich ein kommunikatives Desaster für jemanden, der in so einer Führungsposition ist. Ne? Und ja, deswegen musste ich dann den Weg leider gehen an die Öffentlichkeit. Und da sind wir jetzt gerade.
Dadurch, dass du jetzt an die Öffentlichkeit gegangen bist, konntest du ja doch so eine Reaktion vom DLV zumindest herauskitzeln. So das Argument, wenn ich dich richtig verstanden habe, was von Seiten des DLV kam, war deine Teilnahme am Wings for Life World Run. Beziehungsweise nicht nur Teilnahme, du bist 70 Kilometer gelaufen, was erstmal super krass ist. Kannst du für uns vielleicht nochmal einordnen, wie sich das quasi verhält mit deiner zielgerichteten Vorbereitung eigentlich auf die WM? Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Weil ich habe auch so ein paar Rehas hinter mir, aber so ein 70-Kilometer-Lauf stand nie in meinem Reha-Programm. Also wie lässt sich das aus deiner Sicht vereinbaren?
Ja, das war tatsächlich ein Argument, was Jörg Bückner mir entgegengebracht hat. Nicht das Hauptargument. Ne? Das Hauptargument war wirklich, Bestätigungsnorm wurde gesetzt und da klammern wir uns dran. Also im Grunde war das ja auch das, was der DLV dann relativ versteckt, ne, in den Flash-News auf deren Seite mit so einem dahinter nochmal einen Link, also relativ klein gehalten hatte und auch in dem Beitrag ja nicht mal meinen Namen erwähnt hat. Aber jeder wusste natürlich, worum es ging. Aber ja, ne, also für den Hintergrund, das war im Grunde das Zentralargument des DLV, diese Norm, wo ich ja eben gegenhalte. Es kann ja nicht sein, dass man eine rückwirkende Norm einführt. Da war mein Rennen schon längst durch, ne, in Berlin. Aber das Wings for Life-Argument kam eben auch. Und da gehe ich gern drauf ein. Ne? Also, und da habe ich ja auch wirklich gesagt, dieses Argument mir entgegenzubringen, zeigt eigentlich, dass der auch ein sportlicher Sachverstand in dem Fall nicht vorhanden ist. Ne? Weil dann eben zu sagen, hättest du nicht besser deine Energie in das Erreichen dieser Bestätigungsnorm im April oder Anfang Mai gesteckt, anstatt beim Wings for Life zu starten. Ne? Das war eben das, was gesagt wurde. Und da muss ich dann schon feststellen, ne, dass da eine gewisse Ahnungslosigkeit von unserem Sport offenbar auch vorzuherrschen scheint, weil ich dann schon erwarte, dass jemand, der im Vorstand des DLV ist, unterscheiden kann zwischen einem Charity-Event, was auch keinen besonders leistungssportlichen Anspruch hat, oder zwischen einer Weltklassezeit von 2:57. Ne? Also ich bin Profiläufer. So, ne? Für mich ist ein Kilometerschnitt von 3:41, was ich da eben hatte beim Wings for Life, nicht mal ein Zone-2-Dauerlauf. Ne? Also es ist ein Dauerlauf. So, klar, es ist ein langer Dauerlauf. Es war für mich aber auch interessant, mal herauszufinden, wie es ist, mal länger als einen Marathon zu laufen. Und dementsprechend habe ich mir noch nichts kaputt gemacht. Und so ein Ding gewinne ich dann trotzdem, auch wenn ich 5 Wochen vorher noch auf Krücken war, weil ich einfach ein gewisses Grundniveau habe. Aber 2:07 ist damit einfach so gar nicht zu vergleichen. Und das erwarte ich dann einfach schon von so jemandem, der nicht nur eine Vorstandstätigkeit hat, sondern der auch gleichzeitig derjenige ist, der mit das letzte Wort hat, wenn es darum geht, wer fährt zu einer Weltmeisterschaft oder auch wer ist Sportsoldat. Ne? Auch da hat der Vorstand massiv mit zu bestimmen. Und wenn dann solche Leute über solche wichtigen Dinge, die auch eine sportliche Tragweite haben, entscheiden, dann erwarte ich schon, dass sie auch Ahnung haben, worüber sie da entscheiden. Und mit diesem Argument wurde mir das eigentlich nochmal deutlich vor Augen geführt, dass da überhaupt kein sportlicher Sachverstand ist. Und das finde ich extrem erschreckend. Ne? Auch ein anderes Argument, was angeführt wurde, Teilnahme Singapur-Marathon, 2:21. Auch da sollte man reflektieren können, dass in Singapur bei tropischen Bedingungen es nicht darum geht, 2:07 zu laufen. Ich bin da Sechster geworden mittlerweile, weil der Sieger mittlerweile des Dopings überführt wurde, beim Gold-Label-Marathon. Also ein ziemlich wertiges Rennen. So, und das sind alles Argumente, die mir da entgegengebracht wurden, wo ich dann wirklich nur den Kopf schütteln kann und das Gefühl habe, dass da wirklich Leute am Werk sind, die da eigentlich nicht sein sollten, ne? Weil sie einfach gar nicht den Sachverstand haben.
Du hast jetzt gesagt, dass du das Ganze auch juristisch prüfen lassen möchtest. Welche Punkte genau sollen denn da nochmal, ich sag mal, rechtswissenschaftlich unter die Lupe genommen werden?
Gehe ich gleich nochmal kurz auf eine Sache, um das nochmal abzuschließen, ne, weil das auch eine Rolle spielte. Dieser Start bei Wings for Life World One, ne, der war ja, den hätte ich ja, oder habe ich nur gemacht, weil ich ja im März operiert wurde. Und diese Operation, die habe ich ja in Absprache mit dem Verband und dem Bundestrainer gemacht, um im Herbst rechtzeitig wieder fit zu sein. Ne? Und das ist nicht zu unterschätzen, das Argument. Ne? Die Bundeswehr, ich bin Sportsoldat, hat diese OP ja auch befürwortet, am Ende auch bezahlt. Ne? Weil, aber die hat es natürlich nicht bezahlt, damit ich im Herbst irgendwo jetzt einen City-Marathon renne, sondern die hat das eben gemacht, damit ich im Zweifel für Deutschland starte, wie es mein Auftrag ist als Sportsoldat. Ne? Das war eben auch ein Argument, was ich eben auch gegenüber Jörg Bübner geäußert habe, worauf in dem DLV-Statement auch gar nicht eingegangen wird. Ne? Also ich bin ein zum großen Teil von Steuergeldern finanzierter Athlet, der jetzt von einem von Steuergeldern bezahlten Verband ausgebotet wird, was ja eine Absurdität ist. Ne? Also ich hätte natürlich auch sagen können, ich lasse mich jetzt an der Ferse noch nicht operieren und starte noch bei der Europameisterschaft im April für Deutschland. Hab bewusst mich dagegen entschieden, weil Jörg Bückner eben immer sagte, Weltmeisterschaften haben Priorität, Europameisterschaften bringen uns nichts. Ne? Auch wenn ihr da gewinnt, gibt es trotzdem keine Fördergelder von der Politik. Ne? Und dementsprechend habe ich mich dieser Linie gebeugt. Aber ein EM-Start ist auch für mich was Besonderes. Ne? Ich war da auch qualifiziert für, habe darauf verzichtet. Und habe dann eben noch diesen Wings for Life gemacht, als eins meiner Aufbau-Events, worüber übrigens auch ziemlich ausführlich noch auf der DLV-Seite berichtet wurde, ne, dass das Ehepaar Pfeiffer, was da geglänzt hat und was da so toll war, und ne, das schleudert man mir jetzt um die Ohren, das ist unfassbar. Also was da los ist, ist unfassbar. Aber das, um das vielleicht abzuschließen, ne, warum ich jetzt im April keinen Angriff mehr auf diese Norm machen konnte, weil ich mich eben in Absprache unter anderem mit dem DLV für die OP entschieden habe. Ne, und das ist ein Argument, was einfach komplett ignoriert wurde bislang. Und das sollte man vielleicht nicht vergessen. Aber zurück zu deiner Frage, ne, Benni, diese juristische Überprüfung. Also ich sag mal, wenn ihr euch auch die Reaktion jetzt bei Social Media anguckt, zum Beispiel unter meinem Statement, aber auch unter den Dingen, die jetzt in Tagen danach veröffentlicht wurden, zum Beispiel bei der Sportschau, es ist ja komplett eindeutig. Ne, die Leute scheinen ja wirklich einen moralischen Kompass zu haben, der dann irgendwie schon auch in die richtige Richtung zeigt. Ne? Und da ist einfach eine Welle der Solidarität, über die ich mich natürlich auch sehr freue. Aber es zeigt ja eben, dass ich in der Sache ja vollkommen recht habe. Und das weiß auch jeder. Nur, und es, da komme ich gleich gerne auch nochmal drauf zu, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es zu spät ist. Der Verband könnte ja einfach sagen, wir haben hier vielleicht einen Fehler gemacht, wir korrigieren den und dann ist auch alles gut. Ne? Weil für mich ist das eben auch ein Zeichen von Führungsqualität, wenn man sagt, wir haben uns hier verrannt und das ist vielleicht nicht richtig gewesen und gerade auch jetzt mit der öffentlichen Reaktion haben wir das nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen. Korrigieren wir das Ganze, damit nicht der Letzte, der irgendwie nachtragend ist. Ich will ja einfach eine Verbesserung für uns Athleten erreichen in dieser Situation und in dem Fall eben auch meinen WM-Start natürlich dann wahrnehmen. Also ich stehe ja nach wie vor zur Verfügung, diesen Start wahrzunehmen. Aber dazu zählt dann eben auch rückwirkende Normen. Und das ist eben die Sache, wo ich dann sage, jeden, den du fragst, der sagt, das kann ja nicht sein, dass man im Dezember eine Norm erlässt, die dann unter anderem eben zurückgreift schon bis zum September, also eben schon einige Möglichkeiten für Marathons dann eben schon beinhaltet. Ich bin in Berlin dann gerannt. Ich habe übrigens auch die Bestätigungsnorm deutlich unterboten, aber außerhalb dieses Zeitraums, den der DLV dann nominiert hat. Aber in Berlin bin ich ja nicht gewesen, um eine Bestätigungsnorm zu rennen, die ich zu dem Zeitpunkt nicht mal kannte. Ich wusste ja nicht mal, dass es eine gibt. Ich bin da hingefahren, um da eben nochmal eine Bestzeit zu rennen und auch die direkte WM-Norm zu unterbieten. So, und dann habe ich es halt mit vollem Risiko versucht, ne, bin dann eben bei 35 einen Tick langsamer geworden, kam dann bei 2:08:20 noch an, habe das also immer noch mit einer guten Zeit ein Ziel gerettet, ne, aber dann kannst du aber nicht im Dezember kommen und die Bestätigungsnorm 30 Sekunden drunter ansetzen. Ne, vor allem, wenn man sich auch mal anguckt, wo die anderen Bestätigungsnormen liegen, ne, zum Beispiel über 10.000 oder auch bei den Damen, da ist dann die Abweichung in Prozent der ausschlaggebende Zahl, könnt ihr euch auch gerne bei der Sportschau, bei dem Instagram-Beitrag mal angucken. Und die Norm ist genauso gesetzt, dass ich natürlich nicht habe. So, ob das jetzt mit mir zu tun hat oder nicht, das sei dahingestellt. Aber egal, selbst wenn die Norm auch da wäre, dass ich es noch erreicht hätte. Es kann ja nicht sein, dass ihr in so eine Dynamik eines Qualifikationsprozesses eingreift, indem ihr 3 Monate später nochmal eine zusätzliche Hürde einbaut. Und die Leute, die vorher halt gerannt sind, die gucken halt in die Röhre. Das ist ja absurd, ne? Das macht keinen Sinn und ich glaube, das versteht auch jeder. Und das ist natürlich eine Sache, die man durchaus auch mal juristisch klären kann. Wo ich jetzt eben gerade abwäge, ne, es ist ja auch ein finanzielles Invest, was man da tätigen muss, ne, gerade wenn man da wie ich Instanzen durchgeht, das überlege ich mir gerade und es ist ja auch grundsätzlich auch ein Weg, mal zu überprüfen, ob es grundsätzlich sinnvoll ist oder erlaubt ist überhaupt, dass Norm rückwirkend gilt. Ne, das würde nämlich jetzt nicht nur diese Situation betreffen, sondern auch die gelebte Praxis, dass im Grunde jedes Jahr aufs Neue die Kadernormen, die für uns ja extrem wichtig sind, zum Beispiel wegen der Zugehörigkeit zur Bundeswehr, die daran gekoppelt ist, aber auch sonst natürlich für viele Athleten, irgendwann Mitte des Jahres veröffentlicht wird. Und gerade bei uns im Marathon, da ist die Hälfte unserer Saison vorbei. Wir haben eine Frühjahrssaison und eine Herbstsaison. Und wenn du im Mai halt irgendwelche Kadernormen raushaust, ja, dann sind wir halt ein halbes Jahr schon blind gelaufen. Und dann kannst du nur hoffen, dass du vielleicht doch so schnell warst, dass du sie hast. Aber du kannst ja überhaupt nicht dich daran orientieren. Und das ist nun mal für uns eine wichtige Zielgröße. Und wenn das dann klappen sollte, dass das vor Gericht festgestellt wird, dass solche Normen nicht zulässig sind, dann könnte man zumindest da für alle Athleten eine Verbesserung erreichen. Und auch das wäre ja ein Weg, den man zumindest mal bedenken könnte, ob man das mal überprüfen kann. Aber ja, da muss ich mir überlegen, so, ne? Weil ich bin jetzt ein einzelner Athlet gegen einen großen Verband. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ne? Es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, mit Crowdfunding zu arbeiten, weil ich denke, dass da schon viele Leute Interesse dran haben, dass das mal abgeklopft wird. Aber da bin ich jetzt gerade dabei und überprüfe das für mich. Und ich sage mal so, ich habe ja auch noch einen Trainingsalltag zu bewältigen. So, es ist nicht so, dass ich jetzt gerade hier sitze und den ganzen Tag nichts zu tun habe. So, ne, das ist jetzt schon eine Sache, die mir auch ziemlich Stress zufügt. Und dementsprechend muss ich da auch ein bisschen haushalten mit meinen Kräften. Aber ich bin dabei, ich habe da auch Leute im Boot und wir prüfen das gerade. Und ich denke immer noch und appelliere immer noch an die Vernunft der Verantwortlichen, vielleicht einfach zu sagen, komm, wir haben hier vielleicht einfach nicht die beste Figur abgegeben. Wir fangen das wieder ein. So, ne? Also jeder macht Fehler und wenn man dazu steht, dann finde ich, hat man Größe.
Also geht es dir im Prinzip um zwei Sachen. Zum einen natürlich nochmal ganz konkret um deinen Fall, dass es vielleicht positiv für dich entschieden wird, dass du doch noch die Möglichkeit bekommst, bei der diesjährigen Weltmeisterschaft an den Start zu gehen und dass einfach da diese Plätze, die im Prinzip dem DLV zur Verfügung stehen, auch genutzt werden. Und zum anderen aber auch nochmal das große Ganze betrachtet, dass man grundsätzlich mal so neue Regelungen oder transparente Regelungen findet. Wie geht man insgesamt mit Nominierungsrichtlinien, den Zeiträumen und ich sag mal diesem ganzen Konstrukt um, was einfach dazu führt, für jede Athletin, für jeden Athleten klar zu haben, wie und wann muss ich mich für einen internationalen Höhepunkt qualifizieren?
Ja, das sind natürlich zwei wichtige Sachen. Also klar, ne, ich würde jetzt natürlich nach wie vor gerne bei der Weltmeisterschaft starten und ich finde es halt wirklich, und so sehen es ja auch viele Leute jetzt hier bei Social Media auch, eine Schande, wenn wir diesen Platz jetzt unbesetzt belassen und dann kannst du in dem Statement jetzt auch nicht vom DLV schreiben, uns stehen keine Leute zur Verfügung, weil die abgesagt haben. Ne, das liest sich für mich ja so, als will mich da jemand verspotten, fast schon. Ne? Also deswegen, klar, ich will natürlich da starten und ich will da jetzt auch natürlich zu meinem Recht in dem Fall kommen. Aber das andere ist natürlich auch allgemeine Verbesserung für die Athleten. Also ich finde das jetzt nicht allzu vermessen und ich würde schon sagen, das ist eine relativ bescheidene Bitte, die wir da als Athleten haben, zu wissen am Anfang der Saison, was wir leisten müssen, um am Ende der Saison für die nächste Saison im Kader zu sein. Das ist jetzt wirklich eine Bitte, die, finde ich, irgendwie auch vertretbar ist zu haben und auch berechtigt ist. So, ne? Also ich möchte einfach nur wissen am Anfang der Saison, was muss ich erreichen und möchte das nicht erst im Mai erfahren, sondern dann eben, wenn die neue Periode, Kaderperiode eben losgeht. So, ne? Und das ist ja in dem Fall dann, lass mich lügen, aber ich glaube Oktober, ne? Also ich glaube ab Oktober oder so geht's los oder 1. November oder sowas, ne? Und dann immer ein Jahr. Und ich möchte am Anfang dieser Periode wissen, was muss ich leisten. Und das ist ja durchaus machbar, ne? für die Funktionäre. Dann tagt man halt ein bisschen früher. Ne, und veröffentlicht dann diese Richtlinien früher. Ich finde, das kann man jetzt schon auch hinbekommen. Aber im Grunde geht es mir auch um eine Dimension mehr noch. Ich finde, so wie sich jetzt verhalten wurde und wenn man jetzt auch mal aufmerksam sich so durchliest, ne, die Reaktionen auch der Leute und ich habe ja noch viel, viel mehr Chatnachrichten auch im direkten Austausch persönlich bekommen, würde ich tatsächlich anregen, ob da wirklich diese Positionen oben alle so vernünftig besetzt sind und ob man da vielleicht nicht einfach mal drüber nachdenkt, auch personelle Konsequenzen zu ziehen, wenn das so weitergeht. Ne? Also es ist jetzt nicht das erste Mal, und dass Athleten in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und ich finde, auf Dauer sollte man für ich vielleicht da einmal auch mal durchkehren. Das sage ich ganz deutlich.
Was dann natürlich im Prinzip drei große Punkte sind, die du da ansprechen willst. Könnte ich mir vorstellen, du hast es eben schon angesprochen, dass das neben deinem Trainingsalltag, denn ich kann mir vorstellen, du bereitest dich wahrscheinlich trotz allem noch weiterhin auf einen möglichen WM-Start vor, schon auch ganz schön auf die eigenen Energiereserven geht. Also deswegen so meine Abschlussfrage, wie gehst du da im Training mit um? Also ist da noch ist weiterhin der Fokus auf den WM-Start gerichtet?
Ja, also der Unterschied ist jetzt nicht allzu groß in der aktuellen Phase, ob ich mich auf den WM oder auf den Herbstmarathon vorbereite. Ne, zumal es ja auch den einen oder anderen großen Herbstmarathon gibt, der ziemlich zeitgleich mit der WM stattfinden würde. Aber ich will für Deutschland starten, ich will einfach meinem Auftrag gerecht werden. Also ich bin vom Staat bezahlter Sportsoldat, dessen Auftrag es ist, für Deutschland zu starten. Ich möchte einfach meinen Job machen. So, Punkt. So, ne, und dementsprechend würde ich jetzt auch schon gerne sehr bald Gewissheit haben, dass ich meinen Job auch machen darf. Ne, und deswegen würde mir das auf jeden Fall auch eine große Erleichterung bieten, jetzt im Training auch einen klaren Fokus zu haben und zu wissen, worauf ich mich eigentlich gerade vorbereite. Aber ja, es ist schwierig, ne? Man muss natürlich jetzt auch vieles in meinem Blick haben. Man weiß ja auch nicht, was passiert jetzt hinter den Kulissen, so, ne? Nehmen einem sicherlich auch einige Leute übel. Aber ich finde, meine Argumente sind so klar und ich habe sie auch so klar und deutlich vorgetragen. Und ich finde, jedes dieser Argumente hat maximale Berechtigung, dass ich eben sage, okay, ich brauche mich da auch nicht zu verstecken, weil ich halt vollkommen im Recht bin. Und die Reaktion der Leute, finde ich, unterstreicht das ja auch. Also ich habe bei Social Media selten so ein einseitiges Feedback für eine strittige Thematik bekommen. So, und selbst auf Kanälen, die nicht meiner sind, so schaut euch die Sportschau an, ist es ja wirklich ein überwältigendes Feedback. So, und deswegen, und das ist ja auch die Hoffnung, die ich habe, dass sich eben diese Funktionäre das vielleicht auch selber mal aufmerksam durchlesen und dann vielleicht einfach mal reflektieren, was haben wir hier eigentlich gemacht, und dann einfach sagen, okay, komm, wir haben es vielleicht einfach nicht richtig gemacht. Und wie gesagt, dann ist die Sache auch okay. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier auf Teufel komm raus gegen irgendwelche Leute schießen möchte, sondern ich möchte halt einfach, dass es vernünftig läuft. So, Punkt. Und dann, wenn das jetzt eben auch so, sag ich mal, gütlich geklärt wird, dann bin ich der Letzte, der da irgendwie nachtragend ist oder was auch immer. Ne? Und das möchte ich hier auch nochmal an dieser Stelle ganz deutlich betonen. Ich bin jetzt auch nicht gerne hier in allen möglichen Podcasts oder in der Bild-Zeitung oder in irgendwelchen Medien unterwegs, sondern ich würde am liebsten einfach mich in Ruhe auf eine Weltmeisterschaft vorbereiten und meinen Job machen. Aber es kann ja nicht sein, dass der eigene Verband dann am Ende der größte Widersacher ist und am Ende die größere Hürde ist als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Ne? Also eigentlich sollte das unsere Herausforderung sein. Aber im eigenen Lager, da muss ich mir wirklich einen Kopf fassen. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
Dann hoffe ich, dass es da in den nächsten Tagen vielleicht nochmal zu einem Austausch kommt. Ich weiß nicht auch, wie da vielleicht der Kontakt über die Athletensprecher möglich ist zu den zuständigen Funktionären, Bundestrainern.
Ist erfolgt. Ja, ist alles tatsächlich schon erfolgt. Ne? Ja, alles erfolgt, aber alles ohne Effekt. Ne? Es wurde im Grunde abgebügelt, gerade auch jetzt gegenüber dem Athletensprecher, der direkten Kontakt hatte. Ne? Wurde dann eben teilweise dann darauf verwiesen, dass sich Herr Bügner da auch gar nicht so zuständig fühlt für das Ganze, ne? Weil er das dann lieber auf eine andere Ebene delegieren möchte. Nur wenn dann eben in den Nominierungsrichtlinien drinsteht, der Vorstand nominiert, dann würde ich mich schon fragen, ob dann das Vorstandsmitglied, eins von zwei Vorstandsmitgliedern, da nicht doch verantwortlich ist. Also ich bin da wirklich fassungslos und deswegen habe ich ja eben auch so deutlich gesagt, ich frage mich eben, ob das vielleicht wirklich die richtige personelle Besetzung ist.
Dann, Hendrik, trotz allem drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass es da vielleicht in den nächsten Tagen doch noch zu einer Klärung oder zu einem klärenden Gespräch kommt. Ich glaube, das würden sich alle hier in unserem Podcast-Studio wünschen und natürlich auch viele oder alle deiner Fans. Und ich bin gespannt, was die nächste Woche so bringt. Und dann wünsche ich dir aber an dieser Stelle erstmal einen schönen Abend und vielen Dank, dass du dir ja heute um diese Uhrzeit auch nochmal die Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast.
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Also vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, wir haben jetzt am Sonntagabend 20 Uhr, 20.30 Uhr um den Dreh aufgenommen. Also wenn jetzt in der Zeit nochmal irgendwas zwischen der Veröffentlichung oder und unserer Aufnahme passiert ist, dann nur der Hintergedanke, das ist dann eben jetzt noch nicht in dieser Aufnahme enthalten. Aber ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch da auch die Zeit genommen habt und auch für euer Interesse, weil ich finde, gerade bei solchen strittigen Themen ist das Entscheidende eben, dass man drüber spricht, sich austauscht und eben auch hinguckt. Weil sonst ändert sich eben nichts und deswegen tragt ihr da auf jeden Fall auch zu bei und ich bedanke mich dafür.
Ja, dann ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich hoffe, man findet irgendwie eine Einigung. Ich glaube, am Ende des Tages wollen alle Beteiligten den Sport weiterbringen und ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man den Kontakt sucht und sich vielleicht auch noch mal austauscht. Und dann würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle mit dem Thema. Eine Sache, die würde ich jetzt gerne auch noch in die Sendung mit einbringen, ist das Thema US-Visum für Studierende. Ich habe da in den letzten Tagen tatsächlich die ein oder andere Nachricht bekommen von Hörerinnen und Hörern, die gefragt haben, hier, wie ist das denn, wenn ich ein Stipendium habe, ein Sportstipendium für eine US-Uni? Darf ich da jetzt eigentlich tatsächlich in die USA fliegen? Darf ich trainieren? Fand ich eine super spannende Frage und habe dazu auch mal so ein bisschen recherchiert. Und es ist tatsächlich so, die aktuelle Visasperre der USA betrifft auch deutsche Studierende mit Stipendium, die im kommenden Semester in den USA studieren möchten und das Ganze im Rahmen von einem Sportstipendium in die Wege geleitet haben. Also zum Hintergrund ist es so, aktuell werden keine neuen Termine für Visa-Interviews vergeben. Also wenn man noch kein Visa-Interview hat, dann wird es in nächster Zeit auch keinen Termin dafür geben. Und auch bei bereits vereinbarten Terminen rund um diese Interviews ist nicht ganz klar, ob die dann tatsächlich stattfinden. Also es gibt da sehr, sehr viele Unsicherheiten, habe ich festgestellt. Und was auch noch mit dazu kommt, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass es im Rahmen der Interviews und auch in diesem gesamten Prüfungsverfahren auch darum geht, die Social-Media-Kanäle der Studierenden zu überprüfen. Also da wird dann tatsächlich geschaut, wie hat man sich auf Social Media geäußert, was hat man da für einen Content geteilt. Und wenn das Ganze in politische Richtungen geht, dann können diese Bescheide auch negativ gewertet werden, sodass man kein Visum für die USA bekommt. Also es ist tatsächlich so, dass auch alle Sportlerinnen und Sportler in den USA, die in den USA trainieren wollen, da vielleicht jetzt nochmal Kontakt zur US-Botschaft oder zu den Konsulaten suchen sollten, um da für sich einfach eine Erklärung oder eine Sicherheit zu bekommen. Und man sollte zeitgleich auch die Universität informieren, an der man sich eingeschrieben hat. Dass zum einen die Universität Bescheid weiß und dass man aber im besten Fall auch neuere Informationen von der Uni bekommt. Und gegebenenfalls auch Unterstützung oder alternative Lösungen. Mein Tipp ist tatsächlich, wenn es da jetzt auch noch keinen Interviewtermin gibt, dass man einfach schaut, was gibt es für alternative Pläne. Ist es vielleicht, gibt es auch die Möglichkeit, später mit dem Studium zu beginnen. Und ich fand es insgesamt ja eine herausfordernde Situation, muss man sagen, wenn man diesen Weg da einschlagen möchte. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie es ist für vielleicht auch die bekannteren deutschen Athletinnen und Athleten, die da auch wie ein Leo Neugebauer oder Till Steinfort, die da in Austin und in Nebraska an den Unis sind, wie es für die ist. Aber es ist tatsächlich etwas, sollte man nicht außer Acht lassen. Und ich bin gespannt, wie da so in den kommenden Tagen und auch Wochen so die Entwicklung ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Lynn. Das ist so eine Thematik, da hätte man sich vor einem Jahr noch nicht so mit beschäftigt.
Ja, es ist eine erschreckende Entwicklung, vor allem wenn man damit ja jungen Athletinnen und Athleten irgendwie die Zukunft verbaut und die sich da fest dran orientiert hatten, dass sie diese Erfahrungen sammeln dürfen. Boah, ich finde es super schwierig und natürlich auch, wie sollen sich Athletinnen und Athleten, die du gerade angesprochen hast, die schon dort sind und irgendwie etabliert sind, wie sollen die sich überhaupt dazu äußern, wenn man weiß, möglicherweise werden auch Social-Media-Kanäle dann irgendwie kontrolliert. Das Ganze auch datenschutzrechtlich natürlich ein Riesending. Also ich finde es erschreckend, ja.
Ja. Und vielleicht nochmal so ein Aufruf an die Community, wenn ihr in den USA studiert, da vielleicht auch von betroffen seid, schreibt uns gerne eine E-Mail oder auch eine DM über Instagram, weil mich würde das dann tatsächlich auch mal interessieren, wie sieht es in der Praxis aus, weil die Infos, die ich mir jetzt ziehen konnte, waren so aus der Presse oder von offiziellen Seiten, aber wenn man selbst betroffen ist von so einer Situation, kann man dann vielleicht auch nochmal mehr Input dazu geben.
Und was so die Leichtathletik-Ligen angeht, gibt's ja gerade auch so die ein oder andere Neuerung. Wir haben jetzt in dieser Saison zum ersten Mal Grand Slam Track. Aber es gibt noch die ein oder andere Liga, die vielleicht so im kommenden Jahr für Aufsehen sorgen wird. Was hast du daraus gesucht?
Ja, das finde ich super spannend. Du hast Grand Slam Track angesprochen, ist ja in diesem Jahr gestartet. Ich finde auch richtig gut, gerade auch was die Social-Media-Inhalte angeht. Michael Johnson, der das Ganze ins Leben gerufen hat, hat da wirklich Konkurrenzprodukt zur Diamond League geschaffen. Das muss man so sagen. Im vergangenen Jahr wurde auch mit Atlas eine weitere Leichtathletikliga gegründet, mit dem Ziel, die Frauenleichtathletik im Speziellen auf ein neues Level zu bringen. Also zum einen sportlich, medial, aber auch finanziell. Es ist eine Leichtathletikliga von Frauen für Frauen. Das Ganze wurde gegründet von Alexis Ohanian. Das ist der Gründer von Reddit. Allerdings sind Miteigentümerinnen Sha'Carri Richardson, Gabby Thomas und auch Tara Davis Woodhall. Das heißt, sie sind da nicht nur als Athletin am Start, sondern auch als Unternehmerin, als Eigentümer mit dabei. Und das Besondere in dieser Wettkampfserie ist, dass die Siegerin nicht nur ein ordentliches Preisgeld bekommen, also je $60,000 für den Sieg, sondern es gibt auch dazu noch von Tiffany Diamanten dazu und 10% der Einnahmen, der Gesamteinnahmen dieser Liga gehen direkt an die Athletinnen und Athleten, Und das finde ich super spannend, das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz und im kommenden Jahr soll das Ganze auch zu einer Liga ausgebaut werden mit mehreren Wettkämpfen. Bisher war es immer nur ein Wettkampf pro Jahr und da soll das Ganze auch teambasiert sein. Was das tatsächlich heißt in dieser Liga, das konnte ich jetzt noch nicht ganz rausfinden, aber ich finde es spannend und werde dazu in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch nochmal was raussuchen. Also weil ich finde, es klingt interessant, Lind, weiß nicht, hattest du davor schon mal was von Atlas gehört?
Nee, bisher noch nicht. Du hast es jetzt zum ersten Mal aufgebracht, aber ich finde es super spannend nach allem, was du berichtet hast. Vor allem der Aspekt, dass es von Frauen für Frauen ist und dass es auch finanziell so für ein bisschen mehr Gleichberechtigung sorgen soll. Ich bin gespannt auf alles, was da kommt.
Dann würde ich aber sagen, belassen wir es an dieser Stelle mit der heutigen Folge. Wir sind uns bewusst, wir hätten noch sehr, sehr viel zu den vergangenen Tagen sagen können. Das Goldene Oval, Tag der Überflieger. Also es gab ja wirklich ein Highlight nach dem anderen, jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Ich glaube aber, das hätte den Rahmen dieser Sendung gesprengt. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr irgendetwas vermisst habt, irgendein Ergebnis, irgendein Highlight. Wir bringen es auch nochmal vielleicht auf Instagram über unsere Stories oder über Reels in den kommenden Tagen. Und ansonsten, Lynn, hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören und sehen. Aber jetzt erstmal einen schönen Abend.
Danke gleichfalls. Bis dann, Benni.
Hey, bevor die Folge wirklich vorbei ist, wenn du Läuferin oder Läufer, Triathletin oder Triathlet bist und dich fragst, warum du trotz hartem Training nicht schneller wirst, dann könnte dein Laufstil der Schlüssel sein. Im Juli 2025 zeige ich dir gemeinsam mit dem Biomechaniker Dr. Tobias Alt, wie du ökonomischer und effizienter läufst. Das Ganze findet hier auf einer Bahn in Frankfurt am Main statt. Und wenn du weitere Infos haben willst oder dich direkt auf die Warteliste setzen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@meinathlet.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.